NDR Info. Themen des Tages.
Die Koalition aus Union und SPD behagt sich weiter bei zentralen sozialpolitischen Themen. Justizministerin Hubig will den Mieterschutz ausweiten. Ist das für die norddeutschen Wohnungsunternehmen ausbalanciert? Sarah Wagenknecht will, dass das Bundesverfassungsgericht ihr Bündnis noch in den Bundestag hebt. Und der dritte Wettkampftag bei den Olympischen Spielen. Die Themen des Tages an diesem Montag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. So viele Reformen wie erwartet gab es im Herbst dann doch nicht. Dafür gibt es jetzt im Winter engagierte Reformdebatten. Aber sie finden im Wesentlichen zwischen den Koalitionspartnern in der Bundesregierung statt. Und das lässt nicht erwarten, dass es hier rasch zu Einigungen kommt. Parallel laufen ja auch das ganze Jahr über Landtagswahlkämpfe in Deutschland. Die SPD, nicht irgendjemand in der Partei, sondern der ganze Vorstand, will nun die Finanzierung des Gesundheitssystems und am besten auch noch die Rente auf ein breiteres Fundament stellen und hat dazu Vorschläge beschlossen. Ehe ich gleich mit der gesundheitspolitischen Sprecherin der Unionsfraktion Simone Borchert spreche, fasst Anne-Kathrin Mellmann SPD-Ideen und erste Reaktionen zusammen.
Arbeit, Steuern, Pflege und Gesundheit, alles auf dem Prüfstein. Die schwarz-rote Koalition will reformieren. Eine nicht ganz neue Idee, die Gesundheitsabgabe auf Miet- und Kapitaleinkünfte. Warum sollen Arbeitseinkommen höher belastet werden als Kapitaleinkünfte, fragte schon der frühere Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen. Vor etwa einem Jahr war das.
Ich persönlich finde, dass diejenigen, die große Einkommen haben, weil sie Geld für sich arbeiten lassen, sich beteiligen sollen an der Finanzierung des Sozialsystems.
Groß war der Aufschrei. FDP, AfD wollten nichts davon wissen und auch die SPD nicht. Von einem alten Hut sprach Kanzler Olaf Scholz. Aber nun liegt die Idee wieder auf dem Tisch. Dieses Mal von der SPD. Wenn Kapital- und Mieteinkünfte herangezogen würden, könnten Krankenkassenbeiträge sinken. Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD.
Das ist ein Diskussionsangebot, das wir haben. Wir finden das richtig, dass man das macht.
Diskutieren? Ja. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann äußert auch Verständnis dafür, dass der Koalitionspartner SPD den Vorschlag für eine Gesundheitsabgabe einbringt. Aber er hält davon wenig.
Ich finde, das sollte man nicht machen, weil man kleinen und mittleren Sparern damit die Planungssicherheit nimmt.
Die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU Simone Borchert spricht sogar von einem Blankoscheck für ein Weiter-so im Gesundheitssystem. Debatten darüber, wie höhere Einnahmen erzielt werden, seien nicht sinnvoll, sagt Borchert, bevor die Kommission zur Finanzreform der gesetzlichen Krankenkassen ihre Vorschläge eingebracht hat. Ende März soll es soweit sein. Und die Grünen, deren früherer Parteivorsitzender Robert Habeck einst mit der Idee der Abgabe auf Kapitaleinkünfte in den Wahlkampf gezogen war? Ihr gesundheitspolitischer Sprecher Janosch Dahmen sagt zwar, es sei richtig, Lasten fair auf allen Schultern zu verteilen, aber
dennoch ist das zentrale Problem unseres Gesundheitswesens nicht in erster Linie ein Einnahmenproblem, sondern ausufernde Ausgaben, die insbesondere durch Über- und Fehlversorgung, ineffiziente Krankenhausstrukturen und explodierende Arzneimittelpreise verursacht sind.
Janosch Dahmen sagt, darum besser Reformen statt ideologischer Debatten. Aber die sind das Salz in der Suppe des Politikbetriebs. Besonders in einem Jahr, in dem 5 Landtagswahlen anstehen.
Und über die SPD-Vorschläge habe ich am Nachmittag mit Simone Borchert gesprochen, Bundestagsabgeordnete aus Westmecklenburg und gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Nicht nur auf Lohn und Einkommen aus Arbeit soll der Krankenkassenbeitrag fußen, sondern etwa auch auf Einnahmen aus Sparanlagen, Aktien und auch aus Vermietungen. Also einfach aus allen Einnahmen, so will es die SPD. Was ist so verkehrt daran?
Naja, ich finde es immer spannend. Wir sollten uns nicht immer mehr Gedanken machen, wo wir noch Beiträge herbekommen oder wo wir noch Geld herbekommen können, denn das System in sich ist krank und wenn man immer mehr Geld in ein krankes System steckt, wird es ja nicht besser. Also wir haben definitiv im GKV-System ein Ausgabeproblem. Die Ausgaben sind auf Rekordniveau. Wir haben ein wahnsinnig teures System mit explodierenden Arzneimittelkosten, Krankenhauskosten und Ähnliches im Vergleich zu anderen Ländern. Wir sind das teuerste Pro-Kopf-System in Europa und was wir jetzt brauchen, sind wirklich Strukturreformen. Wir müssen die Versorgung verbessern. Wir müssen die Wirtschaftlichkeit des Systems erhöhen. Und das hilft uns ja auch nicht, wenn wir jetzt noch mehr Geld in dieses System hineinpumpen. Damit heben wir die Effizienzreserven des Systems ja immer noch nicht. Und wenn wir uns jetzt noch ehrlich machen, dann muss der Staat auch endlich seinen Verpflichtungen nachkommen, nämlich die Gesundheitskosten für die Bürgergeldempfänger übernehmen. Das sind immerhin 10 Milliarden Euro. Die den Menschen, die dem verloren gehen, das heißt der GKV. Und es ist auch nicht Aufgabe der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, diese Leistung auszufinanzieren. Deshalb brauchen wir da ehrliche, sauber strukturierte Finanzströme. Und dann, wenn wir diese Reserven heben und die sauberen Finanzströme haben, dann können wir uns und dann das Geld nicht reichen sollte, was ich nicht glaube. Ich glaube, dann können wir uns wirklich Gedanken machen, wo wir vielleicht noch Beiträge herbekommen. Aber das ist für mich der komplett falsche Ansatz.
Aber man könnte ja auch die von Ihnen jetzt angesprochenen Beiträge, die, wie Sie sagen, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer zunehmend belasten, dadurch senken, dass man weitere Quellen dieser Beiträge erschließt. Also die Realität ist, dass Menschen mehrere Einkommensquellen haben. Und die, die nur oder im Wesentlichen von Arbeitseinkommen leben, haben so ohnehin schon am schwersten daraus, zum Beispiel eine auskömmliche Altersvorsorge zu stricken. Warum müssen also nur die Solidargemeinschaft bilden? Warum nimmt man nicht die ganze Lebenslage in den Blick? Bei Steuern tun wir es ja auch.
Naja, erstmal beruht das System der GKV auf einem Solidarprinzip. Und das halte ich auch für wichtig. Und mitunter trifft es auch mittlere und durchschnittliche Einkommen. Weil es ist durchaus auch möglich, dass jemand mit einem geringeren Einkommen sagt, ich schaffe mir für meine Altersvorsorge Eigentum an, um eben später dann daraus zu profitieren. Und dann kommen wir um die Ecke und sagen, wir wollen das noch vorbeitragen, wir wollen dann nochmal steuern. Und das halte ich, wie gesagt, nicht für den richtigen Weg. Nicht, solange wir nicht im System selber die effizienten Strukturen haben. Und das ist, ich kann es nur wiederholen, für mich nicht der richtige Weg. Wir müssen das Gesundheitssystem besser machen. Deshalb haben wir ja die GKV-Finanzkommission und wir haben es selber nachgerechnet. Man könnte im System bis 34 Milliarden Ressourcen heben, einfach aufgrund dessen, dass wir verschobene Strukturen haben, dass sich viel zu viele Sachen uneffizient sind im System. Jeder macht, was er will, so oft er will, mit wem er will, sage ich immer. Wir haben keine vernünftige Versorgungsstrukturen teilweise und wir sind im Bereich Digitalisierung, sind wir nicht gut. Wir leisten uns da eine teure Gematik und sind nicht so gut, wie wir sein könnten.
Und nun noch die Idee der SPD, die Altersvorsorge der Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung einzugliedern, wenn man das kategorisch ausschließt, also sowohl das Beihilfesystem als auch die staatlichen Pensionen als Ausnahme zu schleifen, weckt man ja immer den Verdacht, dass es dabei eben doch um Privilegien geht.
Naja, es ist der Weg, der richtige, den man jetzt geht. Das heißt, dass man diese Rentenkommission hat, wo wir Experten haben, die genau ohne Denkverbote diese ganzen Prozesse beleuchten werden. Und da geht es natürlich auch darum, was ist der richtige Weg, indem man eben Beamte mit hineinnimmt, indem man natürlich auch das Thema Beihilfe damit reinnimmt. Das geht ja mehr in den Bereich der Krankenversicherung dann hinein. Ja. Aber das sind alles Sachen, wo wir keine Denkverbote haben. Und da halte ich es auch für wichtig, dass wir da alle nicht vorgreifen und wieder daran zerren, sondern da sollten wir mal die Experten ihre Arbeit machen lassen und wirklich auf die Ergebnisse dieser Alterssicherungskommission warten. Und ich kann nur sagen, das wurde bisher verschleppt. Ich bin dankbar, dass diese Regierung das jetzt angeht. Das sind dicke Bretter, die wir bohren müssen, aber sie sind nicht unlösbar. Und wichtig ist auch, dass wir nicht immer alle Reformergebnisse gleich in der Luft zerreißen, weil das wir uns verändern müssen. Das muss jetzt auch endlich beim Letzten ankommen.
Aber den Expertenkommissionen, die man ja nun selbst eingesetzt hat, ob nun um Zeit zu gewinnen oder um eine solide Grundlage für politische Entscheidungen zu bekommen, den tut man natürlich keinen Gefallen, wenn man als Koalitionäre nun drüber wegtextet.
Dem kann ich nur zustimmen. Also wie genau, es ist ja auch so bei der GKV-Finanzkommission, wo wir alle mit Spannung auf die Ergebnisse warten. Nur wir werden immer auch andere Experten haben, auch die vielleicht nicht mehr in der Verantwortung sind, wie sie mal waren. Die versuchen dann am System rumzuwerkeln oder bessere Vorschläge zu machen. Und das halte ich nicht für glücklich. Hier sollten wir wirklich die Experten ihre Arbeit tun lassen. Das ist für mich der bessere, der sichere Weg. Und da sollten wir dann auch gespannt auf die Ergebnisse warten. Die GKV-Kommission wird am 31.03. 11 Uhr die kurzfristigen Ergebnisse vorlegen. Und mit diesen Ergebnissen sollten wir dann weiterarbeiten. Das halte ich für sehr wichtig.
Die CDU-Gesundheitspolitikerin Simone Borchardt.
NDR Info. Die Meinung.
SPD und auch Union denken laut über Sozialreformen nach, die kaum auf einen Nenner zu bringen sind. Kann das produktiv sein oder ist das Publikumsverwirrung, weil die Vorstöße eh zu nichts führen? Der Kommentar von Sabine Henkel.
Vorwarnung, diesem Kommentar könnte ein Streit folgen oder das, was in der Politik mittlerweile gerne als Streit bezeichnet wird. Eine Regierungspartei vertritt diese Meinung, die zweite eine andere und schon Streit. Nee, Leute, Meinungsverschiedenheiten sind erstmal kein Streit. Auch nicht in einer Koalition. So wie jetzt, wenn SPD und Union laut darüber nachdenken, wie der Sozialstaat zu retten ist. Die Rente, die Pflege, die Gesundheitsversorgung. Jeder und jede kann sich so ein Bild machen, sich auf die Seite der CDU und des Kanzlers stellen und meinen, dass die Deutschen zu wenig arbeiten und mehr tun müssen, damit das ganze Land am Ende profitiert. Oder aber sagen, von wegen faule Säcke, wir arbeiten genug, die Probleme liegen doch woanders. Man kann sogar sehr viel schärfere Worte finden, wie auch immer. Wir haben die Wahl, auch beim Thema Sozialabgaben auf Kapitalerträge. Soll es so kommen, dass Leute Geld von ihren Zinsgewinnen aus ihrem ETF-Aktienfonds in die Sozialversicherung abführen? Und auch aus Mieteinnahmen für Rente, Pflege, Gesundheit? Die Kassen sind schließlich leer. Ist das gerecht? Die SPD sagt, ja, könnte man machen. Die CDU meint, nein, falsche Idee. Es wird nach den besten Lösungen gesucht. Mehr ist es im Moment nicht. Ein großes Ärgernis entsteht erst dann, wenn nichts dabei rauskommt. Also gar nichts, wenn eine große notwendige Reform zu einem Reförmchen krepiert. Aber ein fairer Kompromiss ist doch eine gute Sache. Nur muss man den erst mal finden, durch breite Debatten. Bloß verampeln dürfen sie sich nicht. Dann wäre Schwarz-Rot am Streit gescheitert.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel. NDR Info, der Verkehrsservice. Vorsicht in beiden Richtungen auf der A27 Bremen-Bremerhaven. Zwischen Bremen-Sebalsbrück und Fahr wirft jemand Gegenstände auf die Fahrbahn. Bundesjustizministerin Hobig will eine Reform beim Mieterschutz. Die Sozialdemokratin zeigte sich heute in der ARD zuversichtlich, dass das in diesem Jahr, womöglich sogar bis zur Sommerpause, beschlossen werden kann. Das Echo aus der Unionsfraktion, aber auch vom Eigentümerverband Haus und Grund lässt dagegen erwarten, dass es lange Auseinandersetzungen geben wird, ehe die Koalition eine Mehrheit für Maßnahmen organisiert hat und vielleicht auch nicht für diese. Hintergrund aller Vorschläge ist der angespannte Mietwohnungsmarkt an vielen Orten in Deutschland. Kirsten Girschig umreißt Hubichs Vorhaben.
Bis alle angedachten Reformen zum Schutz von Mietern umgesetzt sind, wird es noch dauern. Das betont auch Justizministerin Stefanie Hubig im ARD-Morgenmagazin. Die Koalition habe in einem ersten Paket die Mietpreisbremse verlängert. Nun komme das zweite Paket.
Da geht es uns vor allen Dingen um Indexmietverträge, um das möblierte Wohnen und um Kurzzeitmietverträge und die Schonfristverlängerung.
Schonfristverlängerung. Das bedeutet, dass Mieter eine ordentliche Kündigung wegen Mietrückständen durch eine Nachzahlung der Miete einmalig abwenden können. Für den Mieterbund ist das ein guter Ansatz. Auch die geplante Neuregelung, dass bei möblierten Wohnungen der Zuschlag für die Möblierung ausgewiesen werden und angemessen sein muss, begrüßt Florian Becker vom Deutschen Mieterbund.
Möbliertes Wohnen ist ja in den letzten Jahren explodiert. Ja, wir haben deutlichen Anstieg von 15% auf 30% in 10 Jahren an Angeboten. Wir haben eine deutliche Preisexplosion in den letzten 12 Jahren von durchschnittlich 15 auf 27 Euro den Quadratmeter. Und hier sieht man, hier wird letztendlich das möblierte Wohnen also dazu genutzt, um die Mietpreisbremse zu umgehen.
Einen stärkeren Schutz für alle Mieter, auch jenseits der jetzt vorgelegten Regelungen, den soll dann das dritte Maßnahmenpaket bieten, stellt Justizministerin Hubig in Aussicht.
Dann bei der Mietpreisbremse, bei Mietwucher, das ist ja das, was die Expertenkommission jetzt gerade berät und wo sie uns Vorschläge machen wird. Und da werden wir auf beiden Seiten also mehr Mieter- und Vermieterverbände sozusagen gute Lösungen finden.
Interessenausgleich. Der ist der Justizministerin wichtig. Schließlich gäbe es viele gute und ordentliche Vermieter. Für die müsse das Vermieten weiter attraktiv bleiben. Kai Warnecke von der Haus- und Wohnungseigentümergemeinschaft Haus und Grund sieht das jedoch schon durch den jetzigen Gesetzentwurf gefährdet.
Der Entwurf von Ministerin Hubig wird nur den wenigsten Mieterinnen und Mietern helfen. Er ist allerdings ein klares Signal in Richtung privater Eigentümer. Modernisieren und investieren in Deutschland lohnt sich nicht mehr.
Auch der Koalitionspartner hat noch Gesprächsbedarf. Wie lange die parlamentarischen Beratungen dauern, dazu will Bundesjustizministerin Stefanie Hubig nichts sagen. Sie geht aber davon aus, dass der Bundestag noch dieses Jahr über den Gesetzentwurf abstimmt.
Über die Pläne habe ich am Nachmittag mit Andreas Breitner gesprochen, Direktor des Verbands der norddeutschen Wohnungsbauunternehmen. Sie sprechen und wirken für kommunale und sozial orientierte Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften oder, wie es der Verband selbst ausdrückt, für das bezahlbare Wohnen im Norden Deutschlands. Dienen die Vorschläge diesem Verbandszweck und machen sie das Wohnen im Ergebnis besser bezahlbar?
Ah, da habe ich meine Zweifel. Die Frage ist vielleicht, nützt es etwas oder stört es nicht? Also wir sind als gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft, ja, glaube ich, in diesen Fragen recht objektiv, weil all die diskutierten Themen uns am wenigsten betreffen. Mhm. Allerdings gibt es ja gerade eine große Mietrechtskommission mit unter Beteiligung aller Experten. Die Bundesjustizministerin greift dem jetzt ein Stück weit vor, pickt sich einzelne Maßnahmen raus, die sie irgendwie in der Öffentlichkeit diskutiert wissen will. Und das alles vor dem Hintergrund, dass wir, glaube ich, in Europa anerkannt, am stärksten den Mieterschutz realisieren in Deutschland. Ja, und dann frage ich mich, was soll's? Es ist ein bisschen politischer Aktionismus, aber ich muss auch sagen, wirklich stören tut es uns auch nicht.
Sie sagt, wir brauchen den Schutz der Mieterinnen und Mieter, die Justizministerin, aber auf der anderen Seite müssen Vermieten attraktiv bleiben. Wie bringt man das in die Balance?
Ja, das ist eben das große Problem, wenn ich an Klimaneutralität, Wärmewende denke, wenn ich an die galoppierenden Baukosten, die Dauer der Baugenehmigungsverfahren denke, dann sind das alle Sachen, die dem Vermieter das Geschäft erschweren. Und Deutschland ist ein Mieterland, damit ist Deutschland auch ein Vermieterland, denn ohne Vermieter gibt es keine Mieter. Und wenn wir jetzt nicht einen Riesenschub und eine Welle ins Eigentum bekommen, was ich auch für ausgeschlossen halte aufgrund der wirtschaftlichen Situation, dann wird es auch so bleiben. So, also wie kriegen wir es hin? Ich weiß es nicht. Es bleibt schmaler Grat und da darf auch, sag mal, der Mieterschutz nicht überzogen werden, damit dem Vermieter am Ende jeder Spaß verloren geht, Wohnungen zu vermieten. Denn er kann sein Geld auch anders anlegen.
Die Indexmiete, auch um die geht es in diesem kleinen Paket, die Mieten an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten koppelt. Ist das ein faires Instrument im Grundsatz oder können eigentlich viele der Vermieter, weil sie eben nicht nur eine Wohnung vermieten, gar nicht so viel essen und heizen und einkaufen, wie sie Mieteinnahmen generieren? Kann man sie also deckeln, wie jetzt vorgeschlagen?
Ich glaube, viele Jahre war die Indexmiete völlig akzeptiert und unstrittig. Das ist jetzt anders geworden, weil wir auf einmal ja Inflation hatten. Wir hatten auf einmal irgendwie galoppierende Preise und dann stellte man plötzlich fest, hups, das passt ja gar nicht mehr so richtig. Jetzt, Jahre später, wenn man so will, wo sich eigentlich alles wieder einigermaßen gelegt hat, da kommt jetzt die Bundesjustizministerin mit diesen Vorschlägen. Ich kann damit leben. Also ich bin kein Freund der Indexmiete. Unsere Unternehmen, die gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft, nutzt es in großen Teilen auch nicht. Und insofern, ja, es gibt natürlich auch schwarze Schafe auf dem Vermietermarkt. Das ist ja unbestritten, dass Menschen sich unanständig verhalten. Und wenn man ja diesen fehlenden Anstand ein Stück weit Einhalt gebietet, sei es drum. Aber wie gesagt, es ist nicht ein wesentlicher Beitrag zum bezahlbaren Wohnen in Deutschland.
Wenn niemand mehr in den Wohnungsbau investiert, Sie haben es skizziert, weil es sich dann beim Vermieten nicht wieder ausbezahlt, hat niemand was davon, auch Mieter nicht, denn dann bleiben die Wohnungen knapp und die Knappheit hebt die Mieten am Markt. Aber mit dem Wohnungsbau sind wir nicht in der Spur.
Ja, wir sind nicht in der Spur, weil wir im Moment auch Zielkonflikte haben. Wir wollen klimaneutral werden, Deutschland 5 Jahre früher als die EU. Das heißt, die Bestandsimmobilien, die teilweise in den 60er, 70er Jahren entstanden sind und über Jahre und Jahrzehnte niedrige Mieten garantiert haben, die müssen jetzt energetisch modernisiert werden. Ich kann das alles nachvollziehen, aber das führt dazu, da man den Euro dort auch nur einmal ausgeben kann, dass eine starke Konzentration auf den Bestand erfolgt. Und das wiederum heißt, dass der Neubau ein Stück weit hinten runterfällt. Das ist in der augenblicklichen Situation schwierig. Aus unternehmerischer Sicht kann ich das aber total nachvollziehen, weil auch die Sanierung und energetische Modernisierung, die wird in der Regel durch Fremdkapital erfolgt. Also da werden Kredite aufgenommen und auch der Kreditgeber sagt, was hast du denn da vor? Wieso willst du denn das auch noch machen? Konzentriere dich mal auf das, was du wirklich leisten kannst. Ja, und da hat die Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, im Moment tatsächlich einen echten Zielkonflikt, ein Riesenproblem. Auf der einen Seite wollen wir klimaneutral und das möglichst morgen sein und auf der anderen Seite das bezahlbare Wohnen garantieren und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Ja, beides gleichzeitig wird nicht gehen.
Sagt der Direktor des Verbands der norddeutschen Wohnungsunternehmen, Andreas Breitner.
NDR Info. Die Olympischen Winterspiele in Italien.
Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina sind in der Spur. Der dritte Wettkampftag sah und sieht Spannung am Berg und auf dem Eis. Unsere Reporterin, Olympia-Reporterin Julia Büchler ist aus Italien zugeschaltet. Hallo.
Buona giornata, hallo.
Wir sollten einmal noch auf das Drama des Sonntags blicken, das so viele Zuschauerinnen und Zuschauer, aber auch die Sportwelt erschüttert hat. Also der Sturz von Lindsay Vonn und die Umstände rund um diesen Start einer bereits verletzten Sportlerin. Wie geht es hier?
Ja, gerade kamen Meldungen rein, dass offenbar nicht ihr Unter-, sondern ihr Oberschenkel gebrochen ist. Sie hat wohl ein Stützgestell von außen da dran montiert bekommen, das eben den Knochen fixieren soll. Klar ist, dass es eine zweite OP gegeben hat, die auch dazu beitragen sollte, ihren Zustand zu stabilisieren und Komplikationen und Schwellungen zu verhindern. Vonn liegt hier im Krankenhaus in Treviso offenbar auf der Intensivstation, auch weil sie da am besten abgeschirmt ist. Sie ist ja ein Superstar und sie wird hier auch noch ein paar Tage bleiben, aber sie ist gut versorgt. Ihr persönlicher Arzt ist anwesend. Die OP haben aber zwei italienische Chirurgen durchgeführt und ja, sie ist hier gut aufgehoben und hat ein Lebenszeichen schon von sich gegeben, nämlich auf einen Post auf X. Da hat sie drunter geschrieben, vielen Dank und an dein Herz. Also sie nimmt ihr Handy offenbar schon wieder in die Hand, aber ob es ihr gut geht, das bezweifle ich.
Im alpinen Ski stand heute die Teamkombination an. Also immer ein Abfahrer und ein Slalomfahrer bilden das Team. Wie ging das aus und waren Simon Jocher und Linus Strasser ein Dreamteam?
Naja, ein Dreamteam waren sie nicht. Sie sind letztlich auf Platz 10 gelandet. Der Sieg, der ging an die Schweiz. Franjo von Almen hat sich seine zweite Goldmedaille abgeholt. Ja, die Deutschen haben ein ordentliches Skiergebnis abgeliefert. Jocher hatte am Vormittag auf Platz 11 dann übergeben. In der Abfahrt war eine knackige Fahrt, hat er gesagt. Da hat es mir die Ski um die Ohren gehauen, aber er hat sich gut gefühlt. Und Strasser im Slalom hat dann auch eigentlich einen ganz guten Lauf hingezaubert auf die Piste. Aber er hatte eben einen kleinen Hakler. Er ist da in Rückenlage gegangen. Und das hat natürlich viel Zeit gekostet. Und es hat ihn dann auch richtig geärgert, wie er uns am Mikrofon dann erzählt hat.
Richtig bitter. Du triffst es einmal nicht und dann gehen dir gleich ein paar Keime ab. Vor allem genau in dem Teil, wo du eigentlich Speed generieren solltest. Und da denkst du unterm Fahren, so war scheiße.
Ja, also nicht so gut, aber beide sind ja noch mal dran, Strasser im Slalom und Jocher beim Super-G. Und da können sie mit einem guten Gefühl an den Start gehen.
In Mailand spielen aktuell die deutschen Eishockey-Frauen gegen Frankreich. Ist man weiter auf Kurs Viertelfinale?
Ja, es steht aktuell 1-0 bei den deutschen Eishockeyfrauen. Laura Kluge aus Berlin ist dieser Treffer gelungen. Sie wollen ja unbedingt das Viertelfinale klar machen. Das war mal so ihr erstes Etappenziel. Und dafür sollte es eben heute mit einem Sieg gegen Frankreich klappen. Das Selbstbewusstsein, das ist groß nach dem 5-2 gegen Japan. Sie waren ja erst ein bisschen geknickt nach der ersten Partie. Aber jetzt wollen wir wieder viele Pucks aufs Tor bringen, so hat es die Kapitänin Daria Gleisner formuliert. Und vielleicht ist es ja ein Ansporn auch für die Frauen, dass jetzt mittlerweile auch die Männer komplett sind. Also alle super bezahlten NHL-Stars rund um Leon Dreiseitel sind in Mailand eingetroffen und haben heute auch schon trainiert. Und ich bin mir sicher, die drücken auch gerade den Frauen richtig doll die Daumen.
Olympia-Reporterin Julia Büchler live am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Montag.